Das Staatstheater Darmstadt, ein Haus mit großer Tradition und gleich mehreren Sparten. Musik, Tanz, Schauspiel und Konzert. Von den mehr als 500 Mitarbeitern habe ich mit Herrn Franke gesprochen. Er ist Tonmeister und vermittelt zwischen dramaturgischen Tonwünschen und technischen Möglichkeiten. Wir sprechen über seine Arbeit, was er für gutes Verstehen im Theater tun kann, Lautstärken, Induktionsanlagen und dem Podcast Drama Baby. Genauere Informationen für die Induktionsanlage im Staatstheater finden Sie unter Staatstheater Darmstadt, Ihr Besuch hören. Und falls Sie unterstützende Hörgeräteeinstellungen suchen, vereinbaren Sie gerne einen Termin mit Ihrem begleitenden Hörakustiker. Viel Spaß mit der folgenden Folge wünscht Ihnen Ihr Host Claudia Dreher. Die neue Folge heißt, die Kammerspiele sind sehr trocken. Da gibt es nichts, was die Sprache vermatscht.
Schnapp dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
Herr Franke, Sie sind für den Ton im Staatstheater zuständig. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Oh, viel. Also alles, was Beschallung ist im Staatstheater, ist die Aufgabe von meinen Mitarbeitern und mir. Das heißt, das geht los bei natürlich Musicals. Viel wird beschallt in Schauspielproduktionen. Also zugespielte Musik, oft auch Mikrofone. In Opernproduktionen deutlich weniger. Also in der Opernvorstellung hört man im Normalfall eigentlich keine Mikrofone. Da gibt es den Fall, dass ein Chor zum Beispiel irgendwo auf der Seitenbühne, auf der Hinterbühne platziert ist, aus inszenatorischen Gründen, aber nicht ganz aus der Ferne klingen soll, was ja auch mal sein kann, sondern schon irgendwie näher klingen soll. Der wird dann mikrofoniert und live übertragen, um etwas Besonderes zu erzählen. Das hat immer mit der Erzählung zu tun. Wenn der Chor schon da ist, stellt man ihn natürlich auf die Bühne, wenn man ihn da haben will. Mhm. Aber es kann sein, dass man ihn aus inszenatorischen Gründen nicht auf der Bühne haben will. Es kann auch mal vorkommen, dass ein Chor zugespielt wird. Vor einigen Jahren hatten wir eine Produktion vom Fliegenden Holländer. Da gehört es zur Inszenierungsidee, dass der Geisterchor tatsächlich zugespielt wurde. Das muss man dann auf Dirigat bzw. auf Partitureinsatz zuspielen. Auch in aktuellen Opern gibt es immer wieder Geräuschzuspielungen oder Veränderungen von Stimmen. In der aktuellen Othello-Produktion wird die Stimme eines Darstellers immer wieder verbogen und verdreht, weil das so eine Computerspielästhetik eigentlich ist und sehr so ein bisschen wie kaputtgehende Elektronik klingen soll und auch klingt. Diese Dinge passieren im Alltag. Heute Abend ist eine Hauptprobe von einer Ballettproduktion, Blue Light Blue, wo wie bei den meisten Ballettproduktionen die gesamte Musik zugespielt wird. Es gibt auch noch hier und da diese klassischen Ballettproduktionen, wo Schwanensee vom Orchester gespielt wird oder auch andere Dinge vom Orchester gespielt wird oder auch von kleineren Ensembles. Aber das ist selten. Die meisten Ballettproduktionen, vor allem auch die internationalen Tourproduktionen, kommen eigentlich mit Zuspielungen oft von Musiken, die extra für diese Produktionen hergestellt worden sind.
Das heißt also, Ihr Job ist dann, diesen Ton, diesen Klang, dieses Mischverhältnis zwischen Sprache, Geräusch und Aufführung, so wie der Regisseur oder wer auch immer das möchte, technisch und sonst irgendwie umzusetzen.
Genau, das passiert meistens in einem guten Dialog, dass Regie, wenn es gibt musikalische Leitung in der Oper natürlich, im Schauspiel gibt es oft Schauspielmusikerinnen oder Schauspielmusiker, die produzieren dafür, teilweise auch live spielen, die dann natürlich auch viel mit rein denken und viel Vorstellungen haben. Dann muss man gucken, was sind die technischen Möglichkeiten, die da sind. Also welche Lautsprecher sind eingebaut, können wir nutzen, müssen wir zusätzliche Lautsprecher hinstellen. teilweise im Zuschauerraum, meistens auf der Bühne. Welche Lautsprecher können wir vielleicht gar nicht nutzen, weil das Bühnenbild davor steht? Wie müssen wir Klang verändern, damit es alle Zuschauerinnen und Zuschauer möglichst gleichmäßig erreicht, damit auch es niemandem zu laut wird? Das ist bei sehr großen Sälen wie unserem großen Haus natürlich ein Thema. Wenn alle Zuschauenden eigentlich relativ laut erreicht werden sollen, was bei Tanztheaterproduktionen nicht so selten ist, dass es wirklich physisch werden soll, aber natürlich niemand es zu laut haben soll, wie kriege ich das hin? Weil da, wo der Lautsprecher ist, ist es am lautesten, nach hinten hin nimmt es ab. Also wie sorge ich dafür, dass alle das richtige Klangerlebnis haben, ohne einzelne Menschen zu überlasten? Das ist dann auch eine sehr technische Frage, die mit verschiedenen technischen Möglichkeiten gelöst werden kann und immer wieder auch der Diskussion bedarf, geht das noch da weiter hinten, geht das noch hier vorne, können wir das noch jemandem zumuten? Das messen wir auch. Also wenn wir denken, so jetzt wird es langsam, kommt es langsam in einen Bereich, wo eine Gesundheitsschädlichkeit zumindest von den Zuschauenden angenommen werden könnte, dann haben wir zertifizierte Schalldruckpegel-Messgeräte, die wir hinstellen und gucken, geht das noch? Alles, was wir bisher gemacht haben, ging immer noch. Man darf sehr laut.
Wenn wir bei Lautstärke sind, wie laut ist es denn eigentlich? Also wenn jetzt ein Orchester spielt, wie laut ist es denn dort im Orchestergraben? Also wie laut ist es beim Orchester?
Das kann ich so genau gar nicht beantworten, weil dieser Bereich hier tatsächlich in die Zuständigkeit der Arbeitssicherheitsfachkraft fällt. Der leiht sich dann unser Messgerät oder wir messen das für ihn und schicken ihm die Protokolle. Deswegen kann ich das gar nicht genau sagen, weil da geht es tatsächlich um Arbeitsschutz. Da gibt es Grenzwerte, die absolute Pegel sind, weiß ich. Es gibt aber auch Grenzwerte, die mit einer bestimmten Zeitbelastung zu tun haben. Das heißt, wenn an einem Abend eine sehr laute Partitur im Graben gespielt wird, dann ist es zum Beispiel so, dass möglicherweise dieselben Musiker am Vormittag keine Probe haben dürfen. Oder am nächsten Vormittag keine Probe haben dürfen, weil über die Schalldruckbelastung über eine gewisse Zeit gemittelt wird. Aber da kenne ich die Werte nicht genau. Das wird immer mal wieder gemacht, auch gerade im Fall, wenn Musikerinnen schwanger sind. In solchen Fällen wird, da gibt es dann natürlich andere Vorschriften noch vom Arbeitsschutz her und vom Gesundheitsschutz. Das wird dann immer wieder überprüft und dann gibt es entsprechende Maßnahmen mit Verkürzungen. Vielleicht, dass auch manchmal die eine oder der andere dann nicht mitspielt. Das kriege ich aber nicht genau mit, weil so nah bin ich im Orchester nicht dran.
Also jetzt ist ja bei uns das Thema Schwerhörigkeit mit Hörgerät ins Theater gehen oder in eine Aufführung gehen. Und da, also durch die Hörgeräte, durch das Hörgerät tragen, haben wir ja immer ein Thema mit Signale aus anderen Signalen raushören. Also Sprache aus Geräusch oder Sprache aus Sprache und Sprache folgen können und einen Fokus setzen. Wie sehr ist es bei den Produktionen im Fokus? Also wie sehr wird darauf geachtet, dass Sprache als Sprache erkennbar ist, aus dem Geräusch raus, und wie sehr sagt man, ach, ist jetzt künstlerisch, es muss halt irgendwie klingen?
Das würde ich von den verschiedenen Sparten her unterscheiden. Also im Schauspiel ist Sprache in allermeisten Fällen natürlich das zentrale Thema, einfach Textverständlichkeit.
Genau.
Schauspiel wird auch nicht übertitelt. Also um kurz den Ausflug in die Oper zu machen, Opern, die nicht auf Deutsch sind, werden übertitelt. Da kann man mitlesen, weil wer versteht schon Italienisch, respektive Tschechisch oder was auch immer. Manchmal werden auch deutschsprachige Opern übertitelt. Also so viel zum Thema Sprachverständlichkeit in Opern. Manche Opern kann man einfach nicht verstehen. Also auch nicht als Muttersprachler, wenn auch noch die Sängerin oder der Sänger Muttersprachler ist. Auch dann kann man nicht alles verstehen. Das ist von der Komposition her gar nicht angelegt und manchmal auch von der Partitur her gar nicht möglich. Wenn wirklich bei Strauss ein großes Orchester laut spielt, dann ist manchmal der Gesang fast eher eine Farbe oder jedenfalls ist Teil der Partitur, aber ich verstehe nicht mehr jedes einzelne Wort. Im Schauspiel ist das anders. Ich persönlich achte sehr darauf. Also wenn ich für eine Schauspielproduktion verantwortlich bin, lege ich auch immer mal wieder den Finger drauf und sage der Regisseurin oder dem Musiker, hier an der Stelle wenn ich jetzt nicht schon seit 3 Wochen hier in der Probe säße und außerdem die ganze Zeit das Textbuch mitlese für meine Toneinsätze, sondern ich bin jetzt mal ein Zuschauer und sitze hier das erste und letzte Mal heute Abend. Mhm. Die 2 Sätze, da verstehe ich nicht. Ich habe keine Chance, das zu verstehen. Ich finde die aber wichtig. Aha, ah, die verstehst du nicht. Ja, guck mal, da sind wir total betriebsblind, weil wir haben ja die Textfassung selber geschrieben. Natürlich verstehen wir das alles. Mhm. Aha, dann lass uns mal gucken. Und manchmal landet man dann da und sagt, 2 Sätze können nicht verstanden werden, weil wir wollen hier ganz laut Musik haben. In vielen Fällen ist es dann aber so, okay, ah, was können wir tun? Machen wir die Musik lauter? Stellen wir den Schauspieler woanders hin? Lassen wir ihn anders sprechen? Also einerseits, wenn man weggedreht spricht, wird alles matschiger, indirekter. Das kann szenisch gewünscht sein, aber dann kann man überlegen, so drehen wir ihn anders. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich dann vorgeschlagen habe und es auch angenommen worden ist. Okay, der soll zur Seite sprechen. Kann der einen Meter nach links gehen und zur Seite sprechen, dann spricht er gegen eine harte Betonwand. Das gibt uns genug Schalldruck zurück, dann verstehe ich ihn wieder. Solche Dinge kann man dann vorschlagen und werden oft auch angenommen. Es gibt auch nicht so selten Fälle, wo Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen Mikroports tragen, also kleine Mikrofone, die ins Gesicht geklebt werden. Das hat manchmal künstlerische Gründe, manchmal auch tatsächlich Sprachverständlichkeitsgründe. Da kommt dann der Punkt, Regisseurinnen und Regisseure nennen das Privatsprechen. Wenn es also Szenen geben soll, wo Schauspieler nicht einen Saal füllen sollen, sondern vielleicht sind 10 Leute auf der Bühne und wir haben die Situation, dass 2 von diesen auf eine Weise miteinander sprechen sollen, dass ich die Szene so verstehe, okay, die anderen hören das nicht. Die reden für sich. Die reden vielleicht schlecht über die. So, wenn die das in demselben Ton machen, in dem sie es sonst auf der Bühne machen, wo es alle verstehen, dann ist die Szene nicht mehr glaubhaft. Deswegen, wenn die privat sprechen, ziehen die sich vielleicht ein bisschen in der Ecke zurück, aber sie sprechen auch leiser. Wenn ich das dann noch verstehen soll, kommt in dem Moment manchmal die Situation, ah, an der Stelle brauchen wir Mikroports. Oder an der Stelle nehmen die ein Mikrofon und an der Stelle reden sie sozusagen bewusst, gezielt für das Publikum und die anderen können das imaginiert nicht hören, nicht verstehen. Es gibt auch eine Ästhetik zu sagen, wir machen alles mit Mikroports, weil dann sind wir frei. Da können wir so leise reden, so laut Musik machen, wie wir wollen. Stimmt nicht in jedem Fall, wenn Musik sehr laut wird. Gerade in den Kammerspielen, wo wir im Moment sehr viel Schauspiel machen, der Raum ist ziemlich klein, die Lautsprecher sind nah über den Schauspielenden, weil der Raum einfach bloß 4,50 Meter, 4,80 Meter oder sowas hoch ist. Wenn es laut aus den Lautsprechern kommt, dann kommt das selber auch in deren Mikrofone rein und dann habe ich an irgendeinem Punkt nichts mehr gewonnen. Mhm. Aber an dieser Stelle arbeitet man immer mal, versucht man an der Sprachverständlichkeit zu arbeiten. Genauso auch im Musical. Also ich habe jetzt gerade am letzten Sonntag unsere Musical-Produktion Jekyll und Hyde gemischt. Da achte ich sehr auf Sprachverständlichkeit. Das wird nicht übertitelt, das ist auf Deutsch. Das ist in den Dialogen nicht besonders schwierig, das sprachverständlich zu kriegen. Das sind gute Darsteller, die haben alle Mikroports, die kann man laut genug machen und trotzdem noch eine Dynamik in der Szene, je nachdem, ob es eine sehr intime Szene ist oder ob jemand rumschreit, ob es sehr öffentlich ist. Kann man da einigermaßen problemlos hinkriegen. Interessanter wird es, wenn ich wirklich eine Sprachverständlichkeit brauche und haben will, Wort für Wort, um die Figur zu verstehen, um der Handlung zu folgen. Da ist aber eine große Partitur drunter. Und die Partitur ist im Musical-Fall auch verstärkt. Da habe ich also wirklich ein richtiges Orchester plus Schlagzeug plus Keyboards und dann habe ich da noch mehrere Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Da achte ich dann gezielt auch mit der Klangregelung, nicht nur mit der Lautstärke, mit der Klangregelung darauf, eine gute Sprachverständlichkeit herzukriegen. Das heißt, was ich dann tue, was vielleicht hierfür auch interessant ist, ich weiß um Verdeckungseffekte und versuche, die zu umgehen. Das heißt, da, wo die Partitur nicht zu vermeiden ist, da wo Posaunen und Celli einfach dick sind, da nehme ich die Frequenzen aus der Stimme raus, die hört sowieso keiner, die matschen nur aufeinander auf und verschlechtern die Sprachverständlichkeit, dann kümmere ich mich um Frequenzen, die für die Sprachverständlichkeit zentral sind und dämpfe die vielleicht im Orchester ein bisschen ab. Das sind dann höhere Frequenzen, wo es um Zischlaute, um Klicklaute geht, die höhere Frequenzen haben, wo ich dann einfach quasi im Orchester Platz schaffe für die Sprachverständlichkeit.
Wow. Wow, das sind ja auch die, die bei unseren, ich sag mal, durchschnittlichen Schwerhörigen immer die sind, die Probleme machen. Jetzt, wenn ich schwerhörig bin und will ins Theater gehen oder will ins Schauspielhaus gehen, was würde Sie mir empfehlen, wie fange ich an, wenn ich mich ans Verstehe so ein bisschen leicht ranschleichen will? Also wenn es jetzt nicht darum geht, ich möchte dieses eine Stück hören, sondern ich möchte einfach wieder ins Verstehe komme, zum Beispiel mit Hörgerät bei einer Aufführung. Was höre ich mir und schaue ich mir dann an?
Da muss ich jetzt zugeben, dass ich nicht genau weiß, was von Musik im Hörgerät übertragen wird. Da bin ich einfach, jetzt fachlich ist es, bin ich da nicht tief genug drin. Deswegen, wie groß der Hörgenuss ist in der Oper, kann ich jetzt gar nicht so wirklich beantworten.
Mhm. Also wahrscheinlich eher bei Sprache wird man
ja,
dann loslegen.
Ja, also ich würde, wenn man anfängt, wahrscheinlich tatsächlich in ein Schauspielstück gehen. Mhm. Wenn man hier bei uns sich das anschauen möchte, zu eigentlich allen Schauspielproduktionen gibt es Trailer im Internet, die ein bisschen was drüber aussagen, wie so gesprochen wird. Dann hört man auch immer mal, klingt das jetzt schon richtig nach laut. Also die Leute, die diese Trailer-Videos schneiden, die schneiden nicht Originalszenen aneinander so, wie sie sind, sondern manchmal läuft eine Musik drunter, die im Original gar nicht läuft. Mhm. Aber man kriegt schon eine Vorstellung davon, ist es was, wo viel Fokus auf Sprache ist oder viel Fokus auf Dinge, die drumherum sind. Viel Video zum Beispiel. Mhm. Also gerade wenn Video, wenn man viel Videoinstallation sieht, kann man davon ausgehen, wenn Sprache über Video kommt, wird die Sprachverständlichkeit möglicherweise ein bisschen geringer. Man kann es zwar laut machen, aber es kommt dann eben eigentlich fast immer aus einem Lautsprecher. Mhm. Wenn natürliche Sprache, wenn man einfach die Menschen sprechen sieht, ist das wahrscheinlich ein bisschen leichter.
Mhm. Was ein toller Tipp. Also praktisch erstmal den Trailer anhöre und ansehe und gucke, ist das eine Art von Sprache und von Aufführung, mit der ich mich einfach erstmal anfreunden kann, akustisch.
Genau. Dann würde ich natürlich grundsätzlich empfehlen, interessiert mich das Stück? Also wenn mich das Stück interessiert, also sowohl das Werk an sich vielleicht, zwar lese ich bei Wikipedia nach, oder ich lese auf der Webseite nach, aha, so und so ist vielleicht die Inszenierung, ja, das könnte mich interessieren, das könnte mich thematisch interessieren. Sprachverständlichkeit ist sicher leichter, wenn ich an einem Stück dran bin und wenn ich mich vielleicht für die Figuren interessiere, mit den Figuren identifizieren kann, wenn ich das Gefühl habe, das hat für mich eine Bedeutung. Mhm. Und was dazu kommt, würde ich jetzt empfehlen, nicht allzu lange zu warten. Also irgendwann wird das kleine Haus wieder in Betrieb gehen. Das kleine Haus als Schauspielhaus sehr, sehr viel größer als das aktuelle Schauspielhaus, nämlich die Kammerspiele. Mhm. In Kammerspielen habe ich die Möglichkeit, sehr nah an den Spielenden, an der Bühne zu sein. Die Bühne ist nicht abgesetzt. Es gibt keine, wir nennen das im Theater die vierte Wand. Die ist natürlich offen, man kann durchschauen. Also das, was zwischen Bühne und Zuschauerraum ist, das gibt es baulich in den Kammerspielen nicht. Man sitzt eigentlich, wenn man in erster Reihe sitzt, sitzt man auf der Bühne. Es gibt keine bauliche Trennung. Wenn ich einigermaßen gut sehen kann, wird Sprachverständlichkeit dadurch leichter, dass ich die Menschen sprechen sehe. Und Immersion, hineinziehen in das Stück, in die Inszenierung, in die Figuren, finde ich, in den Kammerspielen geht sehr, sehr gut, weil man einfach nah dran ist, weil man am Geschehen ist, weil man nah an der Bühne ist und nicht diese Ferne hat. Und dazu, jetzt mal rein akustisch, aus akustisch-fachlicher Sicht, die Kammerspiele sind sehr trocken. Es gibt sehr wenig Raumklang. Das heißt, es gibt sehr wenig, was die Sprache vermatscht. Es gibt wenig Reflexionen, die so spät kommen, dass eben Konsonanten verwaschen werden.
Wow.
Was natürlich im großen Haus, das ist dafür nicht gemacht, das große Haus als Opernhaus ist dafür gemacht, dass bitte ein bisschen was verwaschen wird, sonst funktioniert keine Partitur. Mhm. In den Kammerspielen, also in Kammerspielen Oper zu spielen, eine klassische Oper zu spielen, ist keine so wahnsinnig gute Idee, weil der Raum dafür einfach viel zu trocken ist. Für Sprache ist er super. Ich kenne Schauspieler, die sagen, sie spielen eigentlich lieber in den Kammerspielen, auch wenn da viel weniger Zuschauer sind, das alles viel weniger glamourös ist, weil die nicht so viel Hall aus dem Raum zurückkriegen. Die können sich besser kontrollieren, die haben das Gefühl, klarer senden zu können, als nach 30, 40, 50 Millisekunden so einen Schwall Schall zurückzukriegen, den sie gar nicht mehr kontrollieren können.
Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, dass natürlich ein Nachhall oder die Art, wie ein Raum klingt, ja nicht nur für den Zuhörer wichtig und richtig ist, sondern auch für den, der spricht. Und absolut, das mit seiner Art, wie er spricht und wie er Stimme benutzen kann, ganz viel ausmacht, ja klar.
Das ist für die Sprecher, das ist auch für die Musiker. Also die Musiker des Staatsorchesters schauen sehr genau darauf, was der Raum mit ihrer Musik macht, mhm, und können ohne den Raum gar nicht richtig musizieren. Also in einem völlig trockenen Raum zu musizieren, das muss man erstmal üben und wollen. Der Raum ist ein Teil des Musikinstrumentes. Und so ist der Raum auch ein Teil der Sprachentstehung, der Klangentstehung für einen Schauspieler.
Ja, richtig. Wow. Jetzt hätte ich noch eine Frage zur technischen Unterstützung beim Hören hier im Haus. Was könnte sie denn da anbieten?
Also wir haben Induktionsspulen, mhm, im großen Haus, in den Kammerspielen kriegen sie wieder im kleinen Haus. Mhm. Die mussten im Zuge der Sanierung rausgerissen werden, aber kommen jetzt wieder. Mhm. In den Kammerspielen ist es insofern nicht ganz fair, weil die Kammerspiele haben einen durchgehenden Boden. Was ich eben gesagt habe, Bühne und Zuschauerraum sind nicht in dem Sinne wirklich getrennt. Es ist ein durchgehender Bühnenboden oder, mhm, ein durchgehender Holzboden für den ganzen Raum, unter dem diese Spulen verlegt sind. Darauf ist eine Tribüne gestellt. Mhm. Das heißt, je weiter hinten ich sitze, desto weiter oben sitze ich, desto weiter weg bin ich von den Spulen. Mhm. Wir haben das mal getestet und stellen fest, dass man ganz oben schon noch irgendwie was abkriegt. Aber ich würde Schwerhörigen empfehlen, eher sich in den vorderen Bereich zu setzen, weil sie einfach näher an den Spulen sind und eine bessere Übertragung von diesen Spulen bekommen. Aber standardmäßig sind bei allen unseren Vorstellungen die schwerhörigen Spulen eingeschaltet.
Okay, also von unserer Seite, von der Hörgeräteseite aus, ist es so, dass das Hörgerät dazu eine Telefonspule braucht. Nicht jedes Hörgerät hat eine. Da ist der Akustiker derjenige, der ansprechbar ist, ob man die zuschalten kann oder nicht. Und wenn ja, ist das ein leichtes. Also das, man muss dann nur praktisch einen Termin machen und beim Akustiker, und dann kann die entweder aktiviert werden oder ein Programm geschrieben werden, dass die zugeschaltet werden kann.
Das geht dann auch über Software tatsächlich. In dem,
ja, genau.
Okay,
ja.
Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das ist dann so ein Schalter vielleicht.
War früher so, ja, bei den analogen Geräten war, okay, es ein Schalter. Jetzt bei den digitalen Geräten ist es so, dass man Programme belegen könne, und je nachdem, wenn eine Telefonspule intern da ist, wird die genutzt oder nicht. Aha. Und also man kann dann praktisch wie ein Telefonspulenprogramm schreiben und, okay, kann die Telefonspule aktivieren. Da muss halt der Akustiker gefragt werden. Und ich glaube, bei Ihnen kann man auch im Internetauftritt schauen, welche Plätze mit welchem, also welche Plätze mit der Spule belegt sind, mit der Induktionsanlage belegt,
genau,
sind.
Genau, die ist überall da, aber wir haben immer mal wieder die Situation oder immer mal wieder die Anfrage von der Kasse, ein bisschen abzugehen und dann mit den Kolleginnen und Kollegen von der Kasse ein bisschen zu gucken, welche Plätze sind die besten. Deswegen in Kammerspielen pauschal kann ich jetzt sagen, weiter vorne ist besser, weil, mhm, es weiter unten ist. Aber da gibt es sicherlich noch eine Differenzierung, die man im Internet nachgucken kann. Die habe ich jetzt halt nicht im Kopf. Aber grundsätzlich sind diese Spulen überall verbaut.
Ja, wow, dann wird für Inklusion von Menschen mit einer Schwerhörigkeit ja viel getan bei Ihnen. Was haben Sie noch für inklusive Ideen oder Umsetzungen?
Ich weiß, dass unsere Parketts alle mit Aufzügen für Rollstuhlfahrende zu erreichen sind. Ich weiß, dass jetzt im Zuge der Sanierung des kleinen Hauses die Plätze für Rollstuhlfahrende ziemlich optimiert worden sind. Also da ist sehr viel mehr Platz. Da gibt es, glaube ich, neue Richtlinien, so wie ich das verstanden habe, dass nicht mehr vorne steht der Rollstuhl und dahinter darf eine Begleitperson sitzen, sondern die können quasi nebeneinander sitzen, wie alle anderen Menschen auch gerne nebeneinander sitzen, wenn sie gemeinsam ins Theater gehen. Mhm. Das sind auch ziemlich gute Plätze, was ich deswegen weiß, weil wir mit dem Tonarbeitsplatz im neuen kleinen Haus quasi in der Mitte dieser rollstuhlfahrenden Plätze sitzen. Also diejenigen, die einigermaßen innen sitzen auf den rollstuhlfahrenden Plätzen, die werden in den meisten Fällen den besten Ton haben, weil der beste Ton ist immer da, wo wir sind. Anders kann ich es nicht machen. Ich kann es nur da gut machen, wo ich das höre. Und ja, da sitze ich halt und höre es.
Ja.
Das ist das, was ich darüber weiß, wie es mit Menschen mit Sehbehinderungen aussieht. Dazu kann ich gar nichts sagen. Da habe ich mich bisher nicht mit befasst und das kriegt man vielleicht auch nicht so mit, das weiß ich nicht.
Gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie gern sagen würde?
Ich würde mich schon dafür interessieren, wie Menschen mit Hörgeräten gerade beschallte Veranstaltungen wahrnehmen. Also denke ich jetzt ins Blaue, wenn es irgendwie einen Kanal gäbe, meinetwegen mit Mails, es gibt ja eine allgemeine Theateradresse und wenn jemand eine E-Mail schreibt, die meine Abteilung die direkt angeht, dann bekomme ich die auch. Also wenn jemand sagt, oh, da fand ich aber den Lautsprecher zu laut oder sowas, das kriege ich dann immer mal und antworte auch sehr gern und versuche dann darauf einzugehen, so ein bisschen rauszufinden, wo haben sie gesessen, an welchem Abend war das, da weiß ich, da gab es ein technisches Problem oder so. Und wenn Menschen mit Hörgeräten in die Musical-Produktionen gehen oder jetzt, also das Musical ist ein bisschen nicht das ganz Richtige, aber auch die Produktion in Weißenrössel ist mit Mikroports und Mikrofonierungen ausgestattet. Also gerade Produktionen, wo beschallte Musik drin ist, wie die das wahrnehmen und ob die sagen, das ist schon okay so oder das ist schwierig, da reagiert die Spule nicht mehr so, wie sie soll oder so. Das würde mich tatsächlich interessieren. Was ich dann dagegen tun kann, keine Ahnung, aber ich würde gerne erstmal diese Rückmeldungen hören und dann vielleicht mit den Menschen in Kontakt gehen und gucken, kann man an der Spule oder an dem Pegel, der zu der Spule geht, was tun. Das wäre etwas, was man technisch machen kann. Mehr hinschicken, weniger hinschicken. Diese Sachen. Vielleicht mal andere Mikrofone draufschicken. Das könnte man vielleicht technisch lösen, wenn ich einfach wüsste, wie die Bedürfnisse sind oder was den Menschen vielleicht stört oder schwierig für ihn oder sie ist.
Ich höre ja immer nur von der Hörgeräteträgerinnenseite. Ich verstehe nicht mehr so gut, ich kann nicht mehr in Veranstaltungen gehen. Ne? Und auch von unserer Seite ist es so, diese Allgemeinplätze, die helfen nicht so ganz viel weiter. Was halt hilft, also man kann unterschiedliche Programme für digitale Hörgeräte schreiben, die unterschiedliche Frequenzübertragungen machen, unterschiedliche Mikrofone vom Hörgerät ansprechen. Also man kann viel machen, wenn wir wissen, wo der Schuh drückt. Von daher finde ich das jetzt gut, wenn wir zum Schluss nochmal so einen Aufruf machen, wo drückt der Schuh, dass man Angebote machen könne, um Abhilfe zu schaffen. Das wäre toll.
Ja, wenn wir es technisch lösen können, tun wir das natürlich gern. Dafür brauchen wir die Rückmeldung und dann können wir Hirnschmalz investieren. Und vielleicht müssen wir sagen, wir können es leider nicht besser machen. Aber dafür müsste man erstmal die Infos bekommen, was denn die Bedürfnisse der Menschen sind.
Und an der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal aus audiotherapeutischer Sicht erwähnen, dass die letzten Jahre des Rückzugs einzelner Menschen einfach dazu beigetragen haben, dass das Gehör Sprache und Geräusche immer schlechter trennen kann, weil das eine Übungssache ist. Und von daher wäre wieder ins zum Beispiel Theater gehen, um das Üben zu starten, eine gute Idee. Oder zum Beispiel Podcast hören, ist auch eine gute Idee, um Sprache wieder in den Alltag zu holen. Sie haben auch einen Podcast, ne?
Ja, das Theater hat den Podcast Drama Baby, den wir genau hier, wo wir gerade sitzen, aufzeichnen, so ja, alle paar Wochen. Und wo wir über aktuelle Produktionen mit den einigen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sprechen. Da bin ich nur als Tonmeister mit befasst, aber ich finde das immer sehr unterhaltsam und nicht nur unterhaltsam, sondern das ist immer kurz vor den Premieren und ich lerne immer ganz viel, um dann hinterher die Endproben oder die Premiere wirklich besser zu verstehen, über die Motivation von Regisseuren, über die Haltung von Sängerinnen zu ihren Figuren oder von Schauspielern zu ihren Figuren. Das finde ich ganz, ganz spannend und kann ich nur weiterempfehlen, Menschen, die sich Stücke hier im Haus anschauen wollen, mal zu gucken, gibt es vielleicht Podcasts dazu? Gibt es nicht zu jedem Stück, aber immer wieder.
Ja, Und höre und zuhöre macht einfach das Gehirn fitter, mit Sprache erkenne und Sprache im Geräusch besser trennen zu können. Und dazu gibt es bei uns auf dem Podcast auch immer die Folge als eine Hörtrainingsfolge mit Geräuschhinterlegung, bei der man dann üben kann, bei der Sprache zu bleiben und nicht aufs Geräusch zu hören. Ah. So, dann haben wir jetzt praktisch die ganze Hörwelt in Darmstadt im Theater. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist ganz eng begrenzt und ich bin ganz arg dankbar, dass Sie mir Ihre Zeit zur Verfügung gestellt
haben. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonse. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.